Ida gibt das Startzeichen, wenn dieser neue Podcast beginnt.
Ja.
Da freuen wir uns.
Möge der Podcast
beginnen. Möge der Podcast beginnen. Folge 34.
Ja, genau, so ist es. Die 34. Folge des Runner's World Podcasts. Wir befinden uns noch immer in der Corona-Zeit und beobachten weiter, dass immer mehr Leute da draußen laufen und richtig Gefallen am Laufen finden. Und eine Läuferin, die gerade richtig durchstartet beim Laufen, die haben wir zu uns eingeladen und mit ihr darüber gesprochen, wie es dazu kam und welche Tipps sie für euch hat, wenn ihr jetzt auch beim Laufen richtig Gas geben wollt. Im zweiten Teil der Folge geht es dann um Stärken und Schwächen. Auch Läufer haben da ja so die ein oder andere Stärke und Schwäche natürlich. Und darüber haben wir uns unterhalten und hatten ziemlich viel Spaß dabei. Wir hoffen, ihr habt jetzt auch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, liebe Gabi, schön, dass du hier bist. Du bist Laufdurchstarterin. Vielleicht noch kurz dazu, wer du sonst so bist. Gabi Giesler, eine ganz liebe Kollegin von unseren Schwester- und Brudermagazinen Men's Health und Women's Health. Da bist du vorrangig für die Ernährungssparte zuständig. Aber, und das freut uns natürlich besonders, du bist auch Läuferin. Und jetzt während der Corona-Zeit ist mir zu Ohren gekommen, dass du, ich habe es schon verraten, eine Durchstarterin bist und richtig durchgestartet bist beim Laufen und so viel läufst wie noch nie. Und das war für uns Grund und Anlass genug zu sagen, Gabi muss unbedingt zu uns in unseren Podcast. Und ja, darüber sprechen wir heute ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und du vielleicht Tipps hast für Leute, die jetzt auch durchstarten möchten mit dem Laufen.
Das kann man alles so festhalten, liebe Ela. Vielen Dank, das hast du gut zusammengefasst. Genau, also es ist tatsächlich so, dass ich schon 2014 mal angefangen habe, so ein bisschen angefangen habe zu laufen. Ich hatte eben schon mal erzählt, ich habe das dann auch angefangen zu tracken und immer mal geguckt und war dann auch ganz stolz, dass ich das erste Mal 3,28 Kilometer gelaufen bin in einer wahnsinnigen Pace von 8,17.
Das heißt, du hast dir das notiert und bis heute weißt du noch ganz genau.
Ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf den Podcast und habe dann halt immer, bin dann immer so ein bisschen rumgelaufen und bis im Oktober 2015 dann auch irgendwie die ersten 10 Kilometer bin ich dann gelaufen und habe dann mal eine Challenge auch gemacht, also ne, dass ich so ein bisschen besser geworden bin. Bin dann aber öfter mal umgeknickt und bin 2016 lief es noch ganz gut. Da habe ich auch meinen ersten Lauf gemacht, einmal um den Flughafen hier in Hamburg. Mhm. Das waren 10 Meilen, also 16 Quietschkilometer. Das war dann so der letzte Höhepunkt meiner steilen Karriere.
Und der vorerst letzte.
Genau, der vorerst letzte. Beziehungsweise ich bin dann auch nochmal mit einer Kollegin zwei Alsterrunden gelaufen. Das war auch noch ganz toll. 2017 und 18 war gar nichts. Also wie gesagt, ich bin ein paar Mal umgeknickt. Und kurz vor Corona war es dann so, dass hier unsere liebe Kollegin Thühler dann auch meinte, ach Gabi, komm nochmal wieder mit laufen. Das war im Oktober. Und da sind wir im Herbst tatsächlich wieder so ein bisschen reingekommen mit ein paar Läufen. Und als es dann aber wirklich so anfing mit, wir müssen jetzt drin bleiben, habe ich gedacht, so ja, okay, dann man muss sein Leben einfach neu organisieren in dieser Zeit und braucht irgendwelche Fixpunkte. Und für mich war das dann tatsächlich das Laufen. Dass ich mir gesagt habe, okay, dann, ich habe mir keinen richtigen Plan gemacht, aber habe halt geschaut, dass ich irgendwie alle 2-3 Tage laufen gehe. War dann im Januar auch nur an 5 Tagen laufen. Da war ja gerade noch so dieser Wechsel zwischen, gehen wir jetzt ins Office, gehen wir nach Hause, wie wird das so? Im Februar war ich sogar noch mal kurz im Urlaub. Da war ich 4-mal laufen, im März dann 5-mal und jetzt im April habe ich es tatsächlich geschafft, war ich 12-mal laufen und habe tatsächlich 100 Kilometer in einem Monat geschafft.
Wow.
Und war auch total überrascht, weil das hatte ich vorher logischerweise noch nie geschafft. Und bin auch einmal, da bin ich ja dann auch ganz stolz zu Martin gekommen hier in der Redaktion, hat es geschafft. Also ich wohne am Fischmarkt und bin dann vom Fischmarkt durch Planten und Blumen gelaufen, dann einmal um die Alster, durch Planten und Blumen wieder zurück und wieder zum Fischmarkt. Und als ich 2014 anfing zu laufen, wohnte ich etwas näher am Planten und Blumen, also da beim Spielbudenplatz. Und da war das immer so mein großes Ziel. Als ich noch diese 3 Kilometer gelaufen bin, dachte ich so, irgendwann schaffst du es bis durch Planten und Blumen und dann um die Alster und wieder zurück. Mhm. Habe ich aber nie geschafft, bis ich umgezogen bin. Und das war jetzt vor 2-3 Wochen oder so. Da war ich dann ganz stolz drauf.
Cool. Würdest du sagen, dass das Laufen jetzt für dich irgendwie anders geworden ist? Also anders als früher, also vielleicht leichter?
Definitiv. Also man merkt ja schon, wie schnell man Fortschritte macht. Gleichzeitig merkt man aber auch, wie langsam es irgendwie trotzdem vorangeht. Also es ist ein ganz paradoxes Gefühl eigentlich, weil man sieht, okay, die 5 Kilometer laufe ich jetzt auch schon mal in einer 6er-Pace, aber trotzdem denkt man, aber wenn ich die 15 Kilometer laufe, dann ist es trotzdem immer noch die 7er-Pace. Aber trotzdem merkt man auch schon nach 3 Wochen irgendwie einen totalen Unterschied, weil man doch immer noch 1 Kilometer weiterkommt und dann mal wieder 10 Sekunden auf den Kilometer gewinnt. Also wie gesagt, es geht schnell, aber einem selber meistens ja einfach nicht schnell genug dann auch, wenn man irgendwie regelmäßig dran ist und dran bleiben möchte.
Ja, da entwickelt sich dann schnell so ein Ehrgeiz, würde ich mal nennen.
Ja, genau. Und im Moment ist es bei mir halt so, ich hatte eine Zeit lang, bin ich dann immer... Also angefangen habe ich zu Hause immer vor oder nach der Arbeit zu laufen. Dann habe ich das irgendwann hier ins Büro verlegt. Also natürlich auch durch euch, die Kollegen, weil ich euch immer sehe, wenn ihr ganz fleißig in der Mittagspause laufen geht. Und das hat mich natürlich auch angesteckt und angefixt. Und wir haben ja hier auch einfach eine tolle Runde mit dem Volkspark, wo man gut laufen gehen kann. Aber dadurch war es dann so, ich hatte mir dann meine festen Tage vorgenommen hier im Büro und wenn dann mal ein Termin dazwischen kam, dann hatte sich das verschoben und dann hat man was ausfallen lassen und dann war man die ganze Woche ausgefallen und dann war das irgendwie alles nicht, also man ist dann manchmal aus dem Flow, sage ich mal, rausgekommen und dadurch, dass man jetzt, habe ich das entkoppelt und quasi nach Hause verlegt. Und klar, natürlich ist es im Homeoffice leichter, wenn man da weniger oder andere Termine hat, sage ich mal, und da konnte ich mir ein viel besseres System aufbauen. Also, dass ich sage, irgendwie den einen Tag eine schnelle, kurze Runde. Dann hat man einen Tag in der Woche, wo man halt wirklich eine lange Runde macht. Das kann man dann natürlich auch toll mittags machen, weil man dann abends ein bisschen länger arbeiten kann. Und diese Flexibilität hat einfach einen ganz neuen Zeitrahmen für mich irgendwie ergeben, den ich viel besser füllen kann mit dem Laufen.
Ja, das ist jetzt vielleicht müßig zu sagen, aber kannst du dir vorstellen, dass du dann jetzt auch wirklich so sehr aktiv dabei bleiben wirst, auch wenn du irgendwann mal wieder dauerhaft oder häufiger in der Woche hier ins Büro kommst?
Ja, definitiv, das denke ich schon. Also wie gesagt, wenn ich erstmal einmal drin bin, also das Schlimmste, was jetzt eigentlich passieren könnte, wäre, dass ich nochmal umknicke. Aber ich mache jetzt auch immer Stabi-Training. Und von daher, nee, denke ich mal, dass das auf jeden Fall, dass ich das auf jeden Fall beibehalten kann, weil ich ja auch schon nach 2 Tagen dann merke von wegen, dass ich irgendwie so ein bisschen unruhig werde und denke so, ach, und dann, was könnte ich denn als nächstes für eine Runde machen? Und habe mir jetzt schon für Donnerstag rausgesucht, da will ich mal durch den alten Elbtunnel und hinten am Hafen lang, durch die Hafencity zurück. Das ist dann auch so eine etwas längere Runde mit 16, 17 Kilometern. Und wie gesagt, das Schöne ist ja auch, dass man so viel Neues dann auch mit neuen Strecken und von der Stadt erkennen kann einfach. Und von daher habe ich da schon noch größere Ziele, die man dann auch noch erlaufen kann quasi, wenn man sich das alles auf dem Plan schon angeguckt hat. Also ich meine, wenn erstmal um die Alster rum ist, ist auch der Stadtpark nicht mehr weit.
Der ist auch sehr schön, den kann ich sehr empfehlen. Da
genau.
Ich in der Nähe. Okay,
genau, ist vom Fischmarkt noch natürlich eine Strecke, aber wie gesagt, man muss ja immer irgendwie ein bisschen dranbleiben und sich dann gegebenenfalls noch ein paar weitere Ziele setzen, die man irgendwann erreichen kann.
Cool, dass du dir solche Ziele suchst, also Dinge, die du dir erlaufen willst. Mhm. Und so bist du natürlich auch komplett unabhängig davon, was jetzt ja für viele ein Thema ist, dass es gerade keine Laufwettkämpfe oder eben keine Läufe gibt. Also sowas wie den Lauf um den Flughafen hättest du dann ja gerade nicht mehr als konkretes Ziel.
So. Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Also man so eine Alsterrunde oder so kann man natürlich immer machen, aber beim Flughafen sind ja auch dann irgendwie ein paar Sachen abgesperrt, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, oh, heute laufe ich mal um den Flughafen, jetzt mache ich das mal schnell. aber nee, das ist, also wenn man sich irgendwie die Landkarte anguckt von dem Bereich, wo man wohnt, da findet man ja ganz viele tolle Sachen, wo man einfach sagt, okay, ich bin jetzt gerade bei 16, 17 Kilometern und dann schaut man einfach mal. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche es auch so gemacht, weil dann irgendwann werden die Strecken, wo man vor der Haustür anfängt, natürlich langweilig, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fahre jetzt mit der Fähre von zu Hause bis nach Teufelsbrück, dann laufe ich mal Richtung Blankenese und dann halt das komplette Stück zurück. Das ist auch im Moment meine Rekordstrecke mit 17,5 Kilometern. Ich hatte leider nicht berechnet, dass ich dann ja vielleicht auch mal hätte Wasser mitnehmen sollen und oder einfach Geld einstecken sollen, um mir mal eine Flasche Wasser zu kaufen unterwegs. Also es war am Ende dann doch sehr mühsam. Also auch solche Sachen muss ich gerade noch irgendwie neu lernen und da irgendwie versuchen, das irgendwie besser zu machen beim nächsten Mal. Aber da habe ich dann auch schon mal geguckt, ach, ich kann ja auch mal mit der S-Bahn bis nach Wedel fahren und dann laufe ich einfach von Wedel bis nach Hause.
Und das passiert dann auch nur einmal, dass man nicht ans Wasser denkt, oder?
Genau.
Also, Fallgeld.
Ja, also wie gesagt, um die Alster, da sind ja sind auch die Trinkwasserspender, aber die sind natürlich im Moment auch alle zu wegen Corona oder genau sind so abgeriegelt. Mhm. Von daher, das sieht man dann einmal und beim nächsten Mal muss man dann dran denken.
Was man nicht im Kopf hat.
Boah, ganz genau.
Und also mir geht es ja so, mir fällt oft, dass extrem viele Leute laufen. Nimmst du das auch so wahr?
Absolut. Also wie gesagt, am Fischmarkt Richtung Övelgönne und dann weiter bis zum Alten Schweden, zum Jenischpark, da sind ja auch die Strecken leider relativ eng und schmal. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es, also genauso wie der Virus sich am Anfang exponentiell verbreitet hat, so sind auch die Läufer aus dem Boden geschossen. Mhm. Ist bei mir ja nicht ganz anders, also nicht ganz anders gewesen. Wie gesagt, ich bin ja auch jetzt viel mehr draußen. Und von daher finde ich das schon. Also das, glaube ich, kann auch nicht sein, dass einem das nur so vorkommt, weil es sind so viele Läufer unterwegs. Und vorher habe ich die ja eigentlich auch gesehen. Also ich war sonst auch viel draußen. Und das sind schon wirklich eine Menge Leute unterwegs. Aber es ist ja auch schön zu sehen.
Das stimmt. Es ist auch sehr, sehr schön zu sehen, wie du strahlst, wenn du jetzt vom Laufen erzählst. Das kann man natürlich im Podcast leider nicht sehen, aber ja, hoffentlich hört man das ein bisschen. So als Tipp für die Leute und Läufer da draußen, habe ich jetzt gerade schon so für mich mitgenommen, sich Ziele suchen, die man sich selbst erlaufen kann. Also ja, sprich bestimmte Orte, zu denen man mal läuft, wo man sonst vielleicht immer nur hinfährt oder so ähnlich. Worüber wir aber unbedingt noch sprechen sollten, ist natürlich die Ernährung. Da du ja absolute Expertin bist auf dem Gebiet, da interessiert mich, hast du deine Ernährung jetzt nochmal speziell angepasst, weil du mehr läufst? Oder gibt es vielleicht dein Läufer-Geheim-Lieblingsrezept?
Also genau, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich ernähre mich ja vorwiegend vegan, also hauptsächlich vegan. Und von daher ist das schon sehr, sehr ausgewogen und gesund. Dadurch, dass ich auch den ernährungsphysiologischen Background habe, ist es achte ich eigentlich auf viele Sachen. Von daher habe ich jetzt gar nicht so viel verändert. Aber ich schaue schon immer drauf, dass ich natürlich morgens dann ein sehr gutes Frühstück zu mir nehme mit einem ein Porridge. Oder im Moment habe ich einen Hirse-Buchweizenbrei, den ich immer mit viel frischem Obst noch mixe. Ein paar Esslöffel Kokosmus rein, um auch andere Nährstoffe noch zu bekommen. Mittags esse ich dann meistens nur irgendwie eine Kleinigkeit mit ein bisschen Rohkost, eine Scheibe Brot, solche Sachen. Und abends dann die Hauptmahlzeit, dass man das dann quasi dann noch nach dem Laufen zu sich nimmt. Mhm. Eines meiner Lieblingsrezepte tatsächlich ist im Moment, das sind Linsennudeln, die man einfach mit ganz viel tollem, hochwertigen Olivenöl und ein paar Mandeln, Leinsamen, Frühlingszwiebeln anbrät und dazu dann noch eine Avocado-Salsa mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Zitrone, Chili. Das schmeckt wirklich ganz hervorragend. Und sonst, habe noch so ein Saftkonzentrat, wo ich jeden Tag einen Esslöffel zu mir nehme, wo wirklich auch alle Nährstoffe drin sind, falls ich mal irgendwie 3 Tage hintereinander Nudeln esse und das dann vielleicht doch irgendwie nicht ganz so ausgewogen ist, wo man dann wirklich auch alle Vitamine, Nährstoffe, Antioxidantien, Mineralien noch mit drin hat. Aber sonst muss ich sagen, ist es gar nicht so groß anders. Mhm. Also ich schaue auch immer, dass die Lebensmittel einigermaßen saisonal sind und dass sie dann nicht von ganz so weit weg kommen. Klar, möglichst aus der Region, aber wie gesagt, schafft man natürlich nicht immer, aber der Wille ist auf jeden Fall da.
Das Rezept klang toll. Das ist mittags, während wir diesen Podcast aufnehmen und ich hatte noch kein Mittagessen.
Oh nein!
Ja, vielleicht probiere ich das dann später mal aus. Mhm. Ja, gibt es dann auch einen Geheimtipp, wie du es schaffst, länger zu laufen? Ist es tatsächlich einfach das Durchhalten? Also der Wille sozusagen oder das Wissen, oh, ich bin jetzt beim Laufen und das ist meine einzige Chance, mal rauszukommen? Oder hast du noch andere Tipps?
Also ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses, oh, das ist jetzt heute meine Stunde draußen und die nutze ich jetzt auch. Und dann versucht man natürlich immer irgendwie so ein bisschen weiterzukommen. Gerade der Punkt, dass man ja meistens von zu Hause losläuft, ist das auch so, oh, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen was anderes sehen. Weil wenn man dann, dadurch, dass ich an der Elbe meistens langlaufe, ist hin und zurück sowieso schon der gleiche Weg. Das heißt, wenn ich dann nicht noch mal einen Kilometer weiterlaufe, dann sehe ich wieder nur das, was ich schon die letzten 3 Wochen gesehen habe. Also das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, aber wenn ich diese 11 Kilometer gelaufen bin, wenn ich dann noch mal 1 oder 2 dranhänge, dann kann ich ja noch eine Runde durch den Jenischpark laufen. Das ist ja noch viel schöner. Und so steigere ich mich im Prinzip von Mal zu Mal, dass ich immer sage, okay, aber jetzt noch mal so einen Kilometer dran, das geht ja eigentlich ganz gut. Und zum Thema, wie man das schafft, dass man dann doch noch ein bisschen weiterläuft, dann muss man einfach die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Also dass man sagt, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die dann immer nur, also nur in Anführungszeichen, 5 Kilometer laufen, dabei aber eine unheimliche Pace an den Tag legen, wo ich denke so, ja okay, das schaffe ich glaube ich nicht mal auf 2 Kilometer. Aber dann sage ich mir halt einfach, nee, ich habe so ein Wohlfühltempo, das ist so eine knappe 7er Pace. Also da kann ich wirklich stundenlang irgendwie laufen und denke mir halt so, ja, dann ist das halt so. Und wenn ich mal eine kürzere Runde laufe, dann kann ich auch schneller laufen. Aber wenn ich weit laufen will, weil das jetzt gerade meine 2 Stunden draußen sind, dann mache ich das einfach ganz langsam. Und dann ist es mir auch egal, wie viele Leute mich da überholen, sondern dann schaue ich einfach, dass ich ein bisschen Strecke mache und einfach draußen bin.
Ja, das ist wahrscheinlich auch echt ein wichtiger Punkt, sich zu sagen, egal wie viele Leute mich überholen. Also die eigene Pace finden, jetzt gerade, wo es so viele Läufer gibt da draußen, erst recht.
Ja, genau. Aber manchmal überhole ich auch jemanden. Das kommt wirklich sehr, sehr selten vor, aber manchmal ist es so.
Und gibt ja diesen schönen Spruch, man ist schneller als jeder, der zu Hause bleibt.
Ganz genau.
Man ist schneller als jeder, der auf der Couch sitzt.
Genau, und auch wenn man nur 3 Kilometer gelaufen ist, dann hat man noch 3 Kilometer mehr auf dem Tacho als die anderen.
Ja.
Ganz genau.
Sehr schön. Was bleibt uns zu wünschen? Weiterhin viel Spaß beim Laufen einfach.
Und dass der Halbmarathon irgendwann ansteht.
Ja, ist das ein Ziel?
Im Prinzip schon, weil wie gesagt, 17,5 sind jetzt so die Messlatte im Moment. Mhm. Wenn ich dann noch ein bisschen besser vorbereitet bin und vielleicht auch einfach mal Wasser mitnehme für zwischendurch, dann hoffe ich, dass die letzten 3,5 Kilometer auch noch fallen. Und deswegen, ich habe schon mal geguckt, wie man dann so laufen kann. Also wie gesagt, wenn man dann quasi um die Alster und dann noch in den Stadtpark rein und wieder zurück, dann hätte man schon den Halbmarathon. Also wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht darauf warten, dass irgendwie wieder irgendwelche Läufe anstehen, sondern suche mir dann einfach auf Maps mir meine eigene Strecke raus und dann...
Okay, also einfach dein eigener Halbmarathon.
Genau, die 21 Kilometer werden dann fallen. Irgendwann.
Ich denke, da ist die Prognose ganz gut. Mhm. Sehr cool, dann halt uns da mal auf dem Laufenden.
Sehr gerne.
Danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Martin, wir möchten heute über Stärken und Schwächen reden.
Ja, deswegen bin ich halt der falsche Gast hier. Ich habe nur Stärken.
Nein,
natürlich nicht. Gutes Thema.
Ja, finde ich auch.
Sollen wir über unsere Stärken und Schwächen reden? Oder?
Persönliche Anekdoten kommen immer gut an, habe ich gehört.
Ah ja.
Ja, fang doch mal an mit deiner, mit deiner Stärke, Martin.
Mit meiner Stärke. Nein, wir beziehen das natürlich alles aufs Laufen. Jeder Mensch hat Stärke.
Wir müssen irgendwie immer wieder zum Laufen kommen. Okay. Aber wenn das was komplett Fernes ist, was aber trotzdem ja irgendwie mit dem Laufen zu tun hat. Ich meine, letztlich deine Computerschwäche hat ja auch mit dem Laufen zu tun, weil dein Job ist es ja, Texte zu verfassen übers Laufen.
Du meinst, weil ich noch immer im Zwei-Finger-System arbeite?
Ja.
Und manchmal du den An- und Ausschalter nicht finde.
Und dich täglich über irgendwas aufregst.
Nein, aber Stärken und Schwächen finde ich tatsächlich ein gutes Thema auf unseren Sport bezogen, weil Stärken und Schwächen hat jeder. Im Laufen.
Vorhin meintest du hast keinen.
Nein, hat natürlich jeder. Okay. Aber ich bin ein gutes Beispiel oder ich selbst habe erfahren, dass sich Stärken durchaus auch mal irgendwann zu Schwächen wandeln können und Schwächen zu Stärken. Also mein größter Vorteil oder mein größtes Gut war in meiner ambitionierten Laufzeit.
Damals?
Ich werde doch schon wieder gedisst. So, also ich werde doch gedisst.
Nein, ich möchte das nur in den richtigen Kontext geben.
Also,
ich finde es so geil, dass wir wieder zusammen
sind. Als ich den Marathon in 2:13 laufen konnte.
Da war die Strecke noch kürzer als heute, oder?
Nein. Also damals war es so, mein größter Vorteil, glaube ich, gegenüber vielen anderen war, dass ich selten verletzt war. Selten bis nie. Das heißt, ich konnte immer kontinuierlich durchtrainieren. Ich konnte einen Trainingsplan, den ich mir vorgenommen hatte, und wenn der sich über, wenn die Trainingssystematik einen ganzen Jahresrhythmus betraf, den konnte ich durchhalten. Und das war ein großer Vorteil. Und heute, 40 Jahre später oder 35 Jahre später, ist das meine größte Schwäche. Ich bin unheimlich verletzungsanfällig, was das Alter einfach mit sich bringt. Und das bedeutet natürlich, ich muss auch so in meinem Training die Gewichtung ändern. Also aus einer Stärke ist inzwischen irgendwie eine Schwäche geworden.
Und aus welcher Schwäche ist eine Stärke geworden?
Meine Schwäche damals war tatsächlich, wenn, wir reden ja jetzt wirklich, es hört ja keiner zu, wir können ja ganz nee. Unter uns bleiben. Nein, meine Schwäche war, ich war einfach nicht so mental so stark. Das war eine Schwäche. Und heute bin ich durch die jahrzehntelange Lauferfahrung bin ich mental extrem stark.
Ich kann, aber du hast ja auch nicht mehr den Druck von früher.
Ja, aber wenn ich mir Druck mache und am Tag X eine Leistung abliefern will, dann kann ich die heutzutage abliefern. Und das war vor 30 Jahren nicht so. Das war mein größtes Problem, war, dass ich so in den entscheidenden Rennen durchaus auch ja, psychologische Schwächen hatte. Das war so mit.
War dir das damals klar?
Ja.
Ja? Ja. Und da konnte man nichts dran machen?
Ich habe da sogar versucht, natürlich dran zu arbeiten. Habe sogar dann in meiner Endzeit des ambitionierten Laufens, das waren die 90er Jahre, habe ich dann mit einer Sportpsychologin auch zusammengearbeitet. Und dann haben wir autogenes Training gemacht.
Wirklich?
Und ja, tatsächlich. Und das war auch dann mehr oder weniger erfolgreich. Ja, das hat sich sehr, sehr gelohnt.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass man das damals schon gemacht hat.
Doch, hat man gemacht. Also natürlich nicht so, ich glaube, nicht so ausgefeilte Techniken gab es da, wie es die vermutlich heute gibt. Aber so erstmal Ziele definieren, dann den Weg zum Ziel sich klar machen, dass man diesen Weg auch erfolgreich schon bestritten hat, sich das klar machen vor einem Rennen, was alles die Leistung, die man abliefern will, bedingt und dass man die Bedingungen alle erfüllt hat, sich das klar machen. Das war dann so der Weg, auf den man in den Stunden vorher nochmal ging.
Und so aus Laufleistungssicht, hattest du da so Stärken und Schwächen? Also man sagt es ja heute total
eindeutig. Gerne,
der Läufer, der ist total schnell, aber der hat keine Ausdauer, ja, oder umgekehrt. Ja, ja. Der läuft untenrum total schnell, aber beim Marathon, das kriegt er nicht auf die Straße.
Ja, mir fehlte eine große Portion Grundschnelligkeit. Das heißt, ich hätte niemals ein Rennen im Spurt entscheiden können. Wenn es also um Meisterschaften ging, musste ich die Rennen auf der Strecke schon entscheiden. Das heißt, ein sehr, sehr hohes Anfangstempo.
Hat es nicht den Baumann-Kick?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also das fehlte mir total. Das heißt, ich musste entsprechend taktisch schon auf der Strecke vorher, wenn es beim 5000-Meter-Rennen um eine Meisterschaft ging, musste ich schon bei Kilometer 4 möglichst alleine vorne sein.
Ja. Was ist das? Ganz weg davon, aber eigentlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt doch jetzt so ein Kartenspiel, was bei Instagram
die
Runde machte, so ein Läuferquartett.
Ja.
Ich habe den Namen leider vergessen. Schlecht recherchiert.
Was muss man da tun?
Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe es bestellt und es behandelt eben die, keine Ahnung, wie viele deutsche Top-Sportler.
95.
95 plus 5 Ereigniskarten, ne? So war es, glaube ich, genau. 100 Karten. Und da sind dann quasi so Sportvermögen, Ausdauer, ich weiß nicht, was noch alles so für Kategorien drin sind. Weil es ist ja auch Stärken und Schwächen halt dann dargestellt in Form von Ziffern auf so einer Karte, wie eben bei einem Autoquartett von früher, nur in Bezug auf Läufer. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich da der ein oder andere Läufer dann am Ende falsch dargestellt fühlt.
Habe ich schon Athleten gehört, die sich durchaus
Ich recherchiere mal kurz, wie das heißt.
Durchaus auch beklagt haben über ihre Kategorisierungen. Aber natürlich, jeder Läufer, jede Läuferin hat, was wir schon zu Anfang sagten, hat Stärken und Schwächen. Und wenn es einem um die Entwicklung einer Leistung geht, um schnelles Laufen geht, dann ist man natürlich gut beraten, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ist ja logisch. Und, findest du, wie es heißt?
Runner's High Game.
Runner's High Game. Ist irgendwas, glaube ich, zwischen Quartett und Ereignisspiel. So.
Genau, 95 Athletenkarten, 39 Ereigniskarten, 6 Spielfeldkarten plus Spielanleitung. Habe ich mir bestellt, kostet irgendwie so 15 Euro.
Ja, ich glaube, das
Ausdauer, Schnelligkeit, Stärke und Tempohärte sind so die Kategorien. Und dann gibt es halt noch so Spezialfelder, dass quasi jemand automatisch gegen jemand anderen gewinnt, weil er, keine Ahnung was.
Ja, ich glaube, das Interessante an dem Spiel ist, bezogen auf unser Thema Stärken und Schwächen, das hat ein Mittelstreckenläufer sich ausgedacht, soweit ich weiß, der Marc Tortell. Und das ist ein guter 1500-Meter-Läufer, aber kein nationaler Spitzenläufer. Und trotzdem hat der schon bei Meisterschaften vorderste Ränge belegt, weil der nämlich eine wahnsinnige Spurtstärke hat.
Okay, also er läuft ja mit und am Ende...
Ich kenne seine Bestzeit gerade aktuell nicht über 1500 Meter. Ich denke mal, ich behaupte jetzt mal 3,45. Damit gewinnt man keinen Blumentopf bei einer deutschen Meisterschaft. Aber meines Erachtens war der schon 2-3 Mal Dritter. Mhm. Wozu man eigentlich ein Leistungsvermögen haben müsste, was sehr, sehr viel stärker ist. Nämlich so um die 3,40 oder so. Also der hat sich das ersportet dann. Der hat aus seiner Stärke wirklich dann bei einer Meisterschaft das Beste immer gemacht.
Ich finde die Idee so geil. Also quasi ein Läuferquartett. Also ich meine, ich bin ja tatsächlich sehr laufverrückt und finde halt, wenn alles rund ums Laufen, was so rauskommt, eigentlich total witzig.
Aber ich glaube, das ist nur eine limitierte Auflage.
Nicht wahr? Ja, irgendwie so 300, 500 Stück oder so.
300, glaube ich.
Weiß nicht
genau. Haben wir eins bestellt?
Bitte? Ich habe mir eins bestellt.
Und?
Ist es noch nicht da. Es irgendwie war okay. Vorverkauf. Ich glaube, es kommt in ein paar Wochen oder so. Mitte Mai oder so.
Weißt du was? Beim nächsten Podcast
spielen wir das.
Ja,
genau.
Oh yeah.
Ja.
Das macht Spaß. Aber sag mal, wir sind viel zu spitz jetzt gerade hier mit unserer Thematik. Wir richten uns doch bei Runners World, richten wir uns doch an Fitness-Freizeitläuferinnen und Läufer auch. Und jetzt reden wir hier nur über Elite gerade.
Naja,
gut, das gefällt mir gar nicht.
Es kann jeder Läufer Deutschlands in dem Quartett vorkommen.
Nein, natürlich nicht, aber dass wir überhaupt über das Quartett reden.
Ja, aber ist doch witzig.
Ja, das ist witzig, aber ich finde, wir brauchen jetzt mehr so How-to-Themen hier im Podcast. Also, dass die Leute, die uns hören, auch damit was anfangen können.
Ich glaube, die finden auch diese Anekdoten von uns ganz witzig.
Findest du?
Ja, aber wir können ja trotzdem.
Aber dann erzähl doch mal welche.
Anekdoten?
Ich habe schon erzählt. Sag mal, was sind denn deine Stärken und Schwächen?
Meine Stärken und Schwächen.
Zum Beispiel die Frisur ist gerade eine Schwäche.
Ich finde, das ist eine Stärke.
Zum Glück ist das eine Audiodatei nur, die die Leute runterladen können und keine
Videodatei. Das Ding ist ja, das war ja schon vor Corona
katastrophal.
Ja. Katastrophal, Kraut und Rüben.
Ja.
Von daher ist es jetzt einfach nur ein bisschen länger geworden.
Also zum Vergleich soll man vielleicht mal Björn Borg, so heißt der Gute, ne?
Ja.
Googeln. So,
oder genau. Krusty der Clown.
Wie heißt der?
Krusty der Clown von den Simpsons.
Ach, natürlich.
Ja, nicht wegen der Haarfarbe, aber ja, Björn Borg finde ich selbst sympathischer.
Okay.
Wir laden ja ein Bild zu dieser Podcast-Folge hoch, also wird man es ja auch sehen.
Dann nehmen wir Björn Borg.
Bitte?
Dann nehmen wir Björn Borg.
Ja. Lebt er noch?
Ja, natürlich. Das war ein bisschen vor Boris.
Ich habe mich nie für Fußball interessiert.
Boah, sind wir lustig heute.
Ja.
Entschuldigung, Stärken und Schwächen.
So. Neben den Haaren, neben der Frisur. Also wir haben es ja ausgerechnet. Das ist ja das, was wir eigentlich auch vorbereiten sollten für diesen Podcast. Denn wir haben ja, letztes Jahr hast du einen Artikel verfasst, in dem man quasi, bitte?
Ja, ich hoffe, du bringst es jetzt auf den Punkt. Ich habe einen Artikel verfasst, in dem man quasi
feststellen kann.
Du hast doch dieses Laptop da. Lies da mal, was du dir aufgeschrieben hast.
Dann mach du doch. Dann übernimm du doch jetzt.
Nein.
Du reißt das Ruder immer an dich. Ich will es immer im Mittelpunkt stehen.
Ich trinke einen Tee.
Liebe Zuhörer, das ist der Podcast von Martin Grüning, Runner's World, und die Kollegen spielen da nur eine Nebenrolle. Ida, sag doch auch mal was.
Tee-Tasse.
Oh Mann. So, ich muss jetzt erstmal hier mein Kennwort eingeben.
Diesen Podcast können wir nicht senden. Die Folge 34 musste leider abgewerden. Ja, okay. Also, ja.
In dem Artikel ging es darum, dass man anhand seiner Bestzeiten ein Leistungsprofil erstellen kann. Also, den Artikel verlinken wir auch in der Beschreibung.
Anhand seiner Bestzeiten über die verschiedenen Distanzen.
Genau, von 5 Kilometer bis Marathon.
Bis zum Marathon.
Und dann kann man feststellen, ob man eher der Geschwindigkeitstyp ist oder eher der Ausdauertyp. Also wenn quasi, steckt so eine Formel hinter, die auch wissenschaftlich
ja,
irgendwie fundiert ist.
Belegt ist, ja.
Wo man dann sagt, okay, wenn man eine 5 Kilometer Zeit hat, von, suchen wir mal was raus. Genau, hat man eine 5 Kilometer Zeit von 19 Minuten 11 und läuft über Marathon 3 Stunden 6, passt das einigermaßen, dann ist das ausbalanciert. Läuft man aber im Marathon nicht 3 Stunden 6, sondern deutlich schneller beispielsweise unter 3 Stunden, dann ist man eher der Ausdauertyp, weil dann ist im Verhältnis die 5 Kilometer Zeit zu langsam. Und das ist ja dann auch so eine Stärke und Schwäche. Also wenn das alles in einer Linie ist, dann ist man breit gestreut, sage ich mal, oder in der Breite gut trainiert. Dann passt die Ausdauer zur Geschwindigkeit oder umgekehrt. Und das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, weil wir als Läufer quasi die Grundgeschwindigkeit, die wir auf den kürzeren Strecken haben, gerne übertragen wollen, auch auf die längeren Distanzen. Und das gelingt manchen und manchen nicht. Also es gibt ja durchaus Läufer, die untenrum sehr, sehr schnell sind, aber das dann nie schaffen, im Marathon umzusetzen. Oder umgekehrt, die einfach ihre Halbmarathonzeit dann auch auf Marathon durchgehen können, aber es nie schaffen, nur im Halbmarathon schneller zu laufen. Mhm. Und das ist ja dann auch so ein Thema Stärken. Und
kannst du mal, wo du die Tabelle vor dir hast, ja, kannst du vielleicht noch mal so ein paar weitere Beispiele nennen. So, ja. Was entspricht zum Beispiel 50 Minuten über 10 Kilometer
50 Minuten
im Halbmarathon und Marathon?
Also 50 Minuten 34 ist die Tabelle. Über 10 Kilometer entspricht einer 1:52:23 im Halbmarathon, mhm, und einer 3:56 glatt im Marathon.
Okay.
So. Das heißt, wenn man jetzt eine 50 Minuten über 10 läuft, aber den Marathon über 4, dann hat man im Bezug zur Ausdauer eine Schwäche. Wobei man natürlich immer sagen kann, man hat im Bereich Geschwindigkeit und Ausdauer eine Schwäche, wenn man nicht zur Weltspitze gehört. Ja. Aber ich finde das ganz, ganz gut, weil das so, ja, das Individuelle mit einschließt. Es ist wirklich auf jedes Niveau anwendbar. Also in dieser Tabelle findet sich jeder. Die geht über 5 Kilometer bis 33, 38 hoch. Wahrscheinlich kann man die Formel sogar noch beliebig ausweiten.
Dem zugrunde liegt tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung aus den 1960er Jahren von Pete Regal, ein Amerikaner, der damals...
Ich dachte, du hast dich nicht vorbereitet.
Weiß ich nicht. Das ist Entschuldigung, Ela, wir müssen den jungen Kollegen wohl entlassen. Weil das ist Grundwissen. Das wissen wir beide doch. Pete Regal sagt dir doch auch was.
Natürlich habe ich das gewusst.
Hallo? Siehst du, und du bist jünger als Henning und du kennst Pete Regal.
Aus den USA.
Natürlich, ja, aus den USA. Pete Regal. Genau. Pete Regal. Der hat dazu sehr, 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 sehr umfangreiche Untersuchungen damals geführt und hat dann Formeln später, also das war so das Ergebnis seiner Untersuchung, hat dann Formeln entwickeln können, wie man zum Beispiel aus einer 5-Kilometer-Zeit auch eine realistische Marathonzeit errechnet. Also bei entsprechendem Trainingsaufwand. 5 Kilometer.
Stimmt, das muss dazu passen.
Genau. Oder aus viel, viel relevanter für die meisten, wenn ich 10 Kilometer in den und den Minuten, in 60 Minuten laufe, wie schnell könnte ich einen Marathon laufen? Und der Umrechnungsfaktor bei 10 Kilometer bezogen auf den Marathon ist zum Beispiel 4,667, glaube ich. Ja, ist so. Oder beim Halbmarathon ist der Umrechnungsfaktor bezogen Halbmarathonzeit auf Marathonzeit, Halbmarathonzeit mal Faktor 2,099 gleich realistische Marathonzeit. Und diese Formel hatte der entwickelt. Und in Deutschland hat die nochmal als erster so richtig überprüft und populär gemacht der Läufer und Publizist Manfred Steffny. Wenig später, der hat sich dieses Themas deutschsprachig auch angenommen, hat die Formeln so ein bisschen abgeschliffen, für gut befunden. Das war damals für die deutsche Laufszene wesentlich und wichtig. Und die liegen dann auch unserem Artikel vermutlich und unserer Tabelle zugrunde. Ich weiß das gar nicht mehr.
Doch, genau. Das sind genau die Werte, die du gesagt hast. Genau. Da kann man das dann auch nochmal
machen. Man kann es hin und her rechnen. Genau. Und da gibt es ganz, ganz viele. Und ich habe mich mit dem Thema auch mal schon in den 90ern beschäftigt. Tatsächlich habe das alles nochmal gegengerechnet und dann auch versucht, für andere Distanzen da noch Formeln auf dieser Basis zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen die Grundlage.
Ja. Aber da muss man ja tatsächlich, also man kann ja nicht einfach seine Bestzeiten nehmen, die im Zweifel 10 Jahre alt ist, sondern es muss ja schon aus einer Phase stimmen, um zu, ja. Oder ist es so ein bisschen auch so eine Geschichte, die das Talent darstellt. Also wenn man vor 10 Jahren in seiner Bahnleistungs-Wettkampfzeit, keine Ahnung, 15 Minuten lief über 5 Kilometer und jetzt sich hochgearbeitet hat bis zum Marathon, was eine klassische Leichtathletikkarriere jetzt mal ist. Und man läuft dann eine 2, keine Ahnung, sag ich mal 10. Dass es dann passt, was das angeht, oder muss man wirklich eine Trainingsphase, also, sag ich mal, wählen, eher als Betrachtungszeitraum?
Man darf das Ganze erstens nicht allzu ernst nehmen.
Weil Ach so.
Nein, es gibt zu viele Variablen einfach. Und einige hast du ja schon benannt. Also wesentlich und wichtig ist eigentlich, dass man nur Zeiten vergleichen kann aus einer, ja, Lauflebensphase natürlich. Ich kann jetzt natürlich heute nicht meine damalige 5-Kilometer-Zeit ins Verhältnis setzen zu der Marathonzeit, die ich heute.
Nee, aber du könntest eine aktuelle Zeit nehmen. Also was genau. Du jetzt über 5 Kilometer.
Genau, okay. Und das macht auch nur Sinn. Also aus einer Saison ist vielleicht zu kurz gedacht, aber aus den letzten 2, 3 Saisons, das macht so eigentlich Sinn. Ja. Und natürlich kann es auch einen jüngeren Athleten, wie du es bist, ne, oder wie Ela es ist, kann es auch so ein Potenzial aufzeigen. Also wenn du bisher das und das geschafft hast, was ist vielleicht realistisch bei dem entsprechenden Trainingsaufwand für die andere Distanz dann möglich?
Weil
Es ist eine Spielerei, aber sie hat einen wissenschaftlichen Background.
Weil das muss ja schon sein. Also das Training muss ja schon dann spezifisch und angepasst sein. Also wenn man natürlich über nur 5000 Meter Läufer ist und da eine tolle Zeit läuft oder 10 Kilometer und dann halt nicht für einen Marathon trainiert und Marathon läuft, kann das ja nicht funktionieren. Also man muss ja schon dann entsprechend trainieren. Aber das hatte ich mir auch im Vorhinein auf dem Podcast überlegt, dass ja auch viele sagen, ihre Schwäche ist, dass sie total gerne laufen, aber irgendwie nicht gerne trainieren, im Sinne von intensiv trainieren oder total gerne laufen und auch viel laufen, aber auch gerne 5 Tüten Chips in der Woche essen, so wie ich.
Ja, man sieht es ja auch an.
Man sieht es mir auch an. Nein, aber das ist ja, viele bezeichnen das ja auch als Schwäche, dass sie gerne zu viel trinken, zu viel essen oder einfach zu viel wiegen auch. Ist das auch so ein Thema, was man hier behandeln sollte?
Unbedingt, daran dachte ich ja. Als du vorgeschlagen hast, wir müssen mal über Schwächen reden, dann dachte ich tatsächlich, es geht um genau das.
Ja, so Motivationsprobleme.
Ich erinnere mich auch noch, dass du sagtest, da kann ich ja allein 2 Stunden drüber reden. Also Henning, ich bin gespannt, was du jetzt noch berichten
Monolog
wirst.
Jetzt. Nein, ich find ja gar das Gespräch darüber so gut, weil es sind ja durchaus auch andere Sichtweisen gefragt. Aber der Kontakt mit anderen Läufern und aller Leistungsklassen zeigt ja immer wieder, dass jeder mit anderen Problemen so zu kämpfen hat. Und das sind ja dann Probleme, sind ja auch oft einfach Schwächen oder resultieren aus Schwächen.
Aber ich denke, bevor wir jetzt auf ganz andere Bereiche nochmal ausweichen, was das Thema Stärken und Schwächen angeht, will ich nochmal einmal zurück zu den Laufdistanzen, Wettkampfdistanzen zum Training an sich. Da ist so ein bisschen mein Ansatz immer, speziell beim Training, was man nicht mag im Training, das kann man nicht. Und was man nicht kann, das muss man eigentlich erst recht trainieren. Das ist immer so mein Ansatz. Also wenn Leute so sagen, also Intervalltraining, wo ich mich hochintensiv belaste, das mag ich nicht. Dann weiß ich immer, okay, da ist scheinbar deine Schwäche. Dann musst du es eigentlich erst recht machen, wenn du ein Leistungsziel hast. Oder dass jemand anders sagt, die langen Läufe, die mag ich überhaupt nicht. Die finde ich langweilig und das will ich nicht. Dann muss ich einfach sagen, okay, das scheint zu zeigen, sie fallen dir nicht leicht, sie fallen dir schwer. Also wenn du ein Laufziel hast, dann musst du es trainieren. Also ganz simpel. Also klar, wie kann man Schwächen beheben, indem man sie anpackt, indem man sie
angeht? Aber man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, dass es eine Schwäche ist, dass man im Zweifel, dass es nicht naturgegeben ist, dass man eine bestimmte Zeit nicht läuft, dass man eine bestimmte Distanz nicht läuft. Weil ich meine, wir sagen ja auch immer, jeder ist zum Laufen geboren und bis zu einem bestimmten Niveau kann auch jeder laufen und bis zu einer bestimmten Distanz. Also ich würde sogar behaupten, jeder kann Marathon, solange er gesund ist.
Ja.
Also es ist ja, ich glaube, das ist kein besonderes Talent, 42 Kilometer weit zu laufen. Irgendwann wird es ein Talent, das in einer bestimmten Geschwindigkeit zu tun, aber Das kann man ja auch alles trainieren.
Genau. Du hast recht, die Erkenntnis ist wichtig. Ja. Und auf diesem Erkenntnisprozess kann so eine Tabelle sehr, sehr hilfreich sein, genau, dass man feststellt, oh, ich bin tatsächlich scheinbar derjenige, dem die Ausdauer etwas fehlt. Und dann kommt natürlich danach sofort der Zusatz, okay, wenn dir Ausdauer fehlt, dann musst du eben vermehrt im aeroben Bereich trainieren, also eher mehr Kilometer machen, die ruhig in einem ruhigeren, langsameren Tempo längere Läufe machen. Oder wenn ich merke, okay, ich habe eher Defizite auf den unteren Distanzen, auf den kürzeren Distanzen, dann ist die logische Folge, muss ich eben an meiner Schnelligkeit arbeiten, muss ich mehr Raum dem Intervalltraining geben in meiner Trainingsplanung. Genau, das, dabei soll ja diese Tabelle, bei dem Erkenntnisprozess, soll die Tabelle helfen und dann natürlich dich dazu motivieren, im besten Fall entsprechend dein Training so ein bisschen zu ändern.
Aber einiges ist ja auch, ich sag jetzt mal, Gott gegeben. Also es gibt ja durchaus Leute, die absolut einfach ein größeres Talent für längere Distanzen haben und klar, untenrum einfach das nicht so hinbekommen. Was, ich meine, was sollen die dann machen, wenn die also trotzdem dran arbeiten oder das so hinnehmen?
Also die Antwort ist so ein bisschen auch da leider wieder vielschichtiger. Erstens, die Ausdauer kann man sich durch Training erwerben. Die Schnelligkeit ist genetisch tatsächlich vorgegeben im Großteil, einfach die Muskelfaserzusammensetzung. An der kann ich nur bedingt etwas ändern. Aber, und das ist der zweite Teil der Antwort, auch an der Schnelligkeit kann man arbeiten. Also trotzdem bleibt es dabei, zum Olympiasieger über 100 Meter wirst du geboren und zum Olympiasieger im Marathon wirst du gemacht. Also
ist das schön.
Wie gesagt, die Ausdauer, die ist bedingt durch Herz-Kreislauf-Fähigkeit und die ist trainierbar und eben die Sprintfähigkeit ist durch die Muskelfaserzusammensetzung und die ist größtenteils genetisch vorgegeben. Da kannst du dann nicht mehr so viel dran machen, aber ein bisschen eben dann doch.
Bei über 5 Kilometer ist ja jetzt die Sprintfähigkeit nicht unbedingt
das kommt noch
so
dazu
entscheidend.
Genau, das kommt noch
dazu. Wobei es meine größte Schwäche ist. Also bei mir ist es genauso, ich habe es mal ausgerechnet oder du hast es sogar für mich ausgerechnet. Ich habe es eben noch mal durch die neue Marathonzeit aus letztem Herbst quasi aktualisiert. Und es ist wirklich, meine 5-Kilometer-Zeit ist die schwächste, dann kommt die 10-Kilometer-Zeit, dann die Halbmarathonzeit und dann die beste ist die Marathonzeit.
Ja, bei dir ist jetzt aber auch das Problem, dass du so viele 5-Kilometer-Rennen in deinem Leben gar nicht gerannt bist.
Das
heißt, so, dir fehlt da auch so tatsächlich die Erfahrung für die
5. Ja, aber ich meine auch 10 Kilometer Halbmarathon. Ich bin deutlich weniger Halbmarathons gelaufen als 10-Kilometer-Rennen und das passt dann schon. Und die waren alle innerhalb also einer Vorbereitung auch, weil man da auch sagen kann, okay, ich habe mich auf einen Marathon vorbereitet, von daher kann es auch über 10 Kilometer vielleicht gar nicht so pralle laufen, wie es das könnte, wenn ich mich speziell auf einen 10er vorbereite. Aber ich finde es total witzig, das so hin und her zu rechnen und zu sehen und zu entscheiden, okay, das kann ich vielleicht besser. Geht die Tabelle sogar noch weiter? Kann man es auf 100 Kilometer aufrechnen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Doch, natürlich auch, ja. Tatsächlich, aber in den Extremen auf beiden Seiten wird sie dann etwas, entwickelt sie Schwächen.
Ja. Ich meine, aber, das spielt ja auch mehr noch eine Rolle. Noch mehr die Tagesform, noch mehr die Verpflegung, das Wetter etc.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, auf den Punkt gebracht, das sollte ruhig mal jeder machen. Mhm. Das kann einem bei einem Erkenntnisprozess, wo man steht, helfen. Es kann einem auch helfen, so ein bisschen die Gewichtung im Training zu verändern. Aber eigentlich so allzu ernst darf man es
da nicht. Damit die Leute das nicht alles suchen müssen, würde ich sagen, wir verraten jetzt hier einmal die URL, wo sie es finden. Und das ist unter runnersworld.de/stärken-schwächen. Wenn ihr das sucht, eingebt, findet ihr das. Und jetzt fällt der Ball runter, mit dem Martin seine Schwäche derzeit behandelt, nämlich seine Faszie unterm Fuß.
Plantarfaszie behandelt.
Plantarfaszie.
Ja, das ist tatsächlich gerade meine Schwäche.
Verdammt. Ich meine, das hatten wir zum Einstieg. Ne? Die Verletzungsanfälligkeit. Man robust ist oder nicht.
Was sind denn sonst noch Schwächen von euch bezogen auf unseren Sport?
Nee, ich find so diese Schwächen des im Kleinen. Also, dass man vielleicht sich gerne mal dass man gerne mal ein bisschen weniger macht, dass man gerne mal ein bisschen mehr isst, mehr trinkt etc. Das hört man ja von so vielen, dass sie wirklich so Motivationsprobleme haben, sich aufzuraffen zum Laufen oder einfach sagen, oh, ich bin so verrückt nach Schokolade. Das, da sagt man ja allgemein, okay, die sind, es ist eine Schwäche, da ist man nicht so mental vielleicht nicht so stark oder müsste ja einfach ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, sich eher zurückhalten.
Aber ist es wirklich eine Schwäche, frage ich mich dann halt immer so. Es kommt ja total drauf an, was du willst. Auch, ne? So.
Genau.
Also wenn du Spitzensportler bist und eigentlich akribisch auf deine Ernährung achten müsstest, ja, dann ist es wohl schon irgendwie eine Schwäche. Aber wenn du Hobbysportler bist und das eigentlich nur machst, um das Essen auch genießen zu können und um dir vielleicht ein bisschen mehr Schokolade gönnen
aber
zu können.
Aber einige sagen ja trotzdem, Schokolade ist meine Schwäche. Zigaretten sind meine Schwäche.
Ja.
Also es scheint ja dann schon so eine Erkenntnis da zu sein, dass das, was sie da tun, vielleicht nicht optimal ist für das, was sie eigentlich erreichen möchten. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Also vor jeder Marathonvorbereitung, vor jedem Marathon hört man Leute sagen, ja, ich habe eigentlich gut trainiert, aber meine Schwäche waren, ich habe keine Langläufe gemacht, ich konnte mich nicht dazu aufraffen. Oder wenn es darum geht, dann bei schlechtem Wetter zu laufen oder wie auch immer. Das hat man ja schon immer wieder.
Ja, aber das sind für mich jetzt ganz viele verschiedene Dinge,
die wir
da zusammenschmeißen. Also bei dem Thema Ernährung bin ich tatsächlich auch so ein bisschen bei Ela. Da denke ich, wenn jemand sich motivieren kann, mehrfach in der Woche laufen zu gehen, dann aber andererseits sagt, ja, ich möchte als Ausgleich aber essen dürfen, was ich will, dann bin ich komplett bei der oder dem. Also hundertprozentig. Man muss sich auch nicht in seinem ganzen Leben kasteien. Also das finde ich nicht wesentlich und wichtig. Für mich ist heute als 58-Jähriger wirklich eine Motivation, täglich laufen zu gehen oder nahezu täglich laufen zu gehen, weil ich essen kann deswegen, was ich will. Ich werde nicht dick. Also das ist für mich Figur zu halten, ist für mich ein wichtiges, wesentliches Moment, warum ich laufen gehe. Und meine Schwäche ist, dass ich abends auch gerne die schlechten Kohlenhydrate zu mir nehme.
Sagen wir es, Gummibärchen und
ja.
Snickers. Oh, habe ich einen Markennamen gesagt? Twix, Bounty, Mars, alles eins, oder? Hilft auch nicht weiter.
Ich will das hier gar nicht spezifizieren, aber so in die Richtung geht das. Und das kann ich mir problemlos leisten und habe auch wirklich gar kein schlechtes Gewissen dabei, dass ich das abends esse, weil ich das locker mal wegkriege.
Ganz genauso. Also bei mir ist es auch phasenweise echt krass, wie viele. Also bei mir sind es weniger die Süßigkeiten oder gar nicht die Süßigkeiten, sondern wirklich Chips. Ich liebe Chips. Und es kann wirklich passieren, dass ich mir vorm Essen eine Tüte Chips reinziehe. Und
ist doch voll okay. Also ja, muss ich ganz wirklich
also rein,
sagen. Also
rein vom Kalorienumsatz natürlich, aber das ganze Salz. Und ich fühle mich danach auch manchmal so ein bisschen, aber ich gerade zum Beispiel kann ich nicht anders. Ich habe so kein Wettkampfziel vor Augen. Weiß nicht genau. Also ich trainiere und laufe und mache auch viel, aber so ohne dieses Ziel, dann esse ich fast jeden Tag eine Tüte. Und wenn ich so wirklich auf einen Wettkampf trainiere, dann esse ich vielleicht eine pro Woche.
Ja, aber erstens, wenn du in den Spiegel guckst, dann du bist ein Hungerhaken. Das ist das Erste. Du bist ein
Magergerippe. Ist auch was anderes.
Ein Magergerippe, ein unästhetischer Knochenkörper. Das ist das. Also von daher kannst du dir die Chips mal locker leisten. Zweitens.
Ich glaube, ich sitze hier gerade mit den zwei schlankesten Menschen, die ich kenne, in einem Raum. Aber okay,
ja,
weiter im Text.
Ela meinte sich und Henning. Zweitens, du ernährst dich ansonsten extrem gesund und bist sehr bewusst, was deine Ernährung angeht. Ich glaube, da verzeiht dir dein Körper auch das mehr Salz und so weiter, was in den Chips drinsteckt. Ich will nur sagen, ich glaube, worauf wir hinaus müssen, ist, wenn Schwächen Überhand nehmen, dann wird es problematisch. Aber ein gewisses Maß an Schwächen ist völlig menschlich und darf sich auch jeder Mensch leisten. Also Da muss man sich auch keinen Kopf machen. Es ist was anderes übrigens, wenn du eben gesagt hast, dass vor einem Marathonstart jemand sagt, meine Schwäche sind die langen Läufe, die habe ich nicht gemacht. Das ist Dummheit. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist einfach...
Na, wenn er sich dazu nicht motivieren konnte, dann ist vielleicht seine Schwäche auf der motivatorischen Ebene.
Genau, ja. Dann hat er ein Motivationsproblem für den Marathon. Dann soll er halt nicht Marathon laufen, sondern nur Halbmarathon. Ja.
Ganz kurz, ich muss mal draußen für Ruhe sorgen.
Ja, mach das mal bitte.
Ruhe jetzt! Alles gut. So, können wir weitermachen? Wo waren wir?
Stärken und Schwächen.
Ach so, das ist der Name des Podcasts, richtig.
Ja, Schwächen, aber sage ich ja, sie dürfen nicht überhand nehmen. Aber man darf sich ruhig so manche Schwäche leisten und man darf auch, ich finde es auch immer sehr, sehr sympathisch, wenn Leute zu ihren Schwächen stehen können, auch auf den Sport bezogen. Also.
Ja, natürlich. Also.
Ganz sicher.
Man sollte halt nur nicht den Anspruch eines Olympiasiegers haben und über 500 Schwächen verfügen, die dem im Wege stehen.
Ja.
Und sich dessen dann auch noch bewusst sein und sie nicht abstellen. Das geht ja. Aber diese Selbstreflexion ist, glaube ich, entscheidend, wenn es um das Thema geht. Also wenn man weiß, wo seine Schwächen liegen, egal in welchen Bereichen, dann kann man dagegen ja was tun, wenn man das möchte. Muss man ja nicht. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber dessen erstmal bewusst zu sein, ist, glaube ich, nicht unbedingt schädlich.
Also wir haben ja ganz am Anfang das Thema Training. Das sind so die physiologischen Voraussetzungen, wie man die einem helfen, Leistungen zu bringen. Da sind wir drauf eingegangen. Ich finde nochmal so die Körperstatik, Körperbau, also Orthopädie. Da gibt es ja definitiv auch ganz persönlich Stärken und Schwächen. Also der eine hat halt immer wieder... zum Beispiel Plattfüße. Genau.
Ist sowas angeboren, Plattfüße?
Ich weiß gar nicht.
Man hört das doch immer. Ela hört man noch kommen.
Martin, das ist ein, bist du charmant. Das ist
eine gemeine Lüge.
Ist das gemein? Ja, aber Plattfüße, aber du weißt, dass du Plattfüße hast. Irgendwann hast du das durch eine Verletzung erkannt oder weil du gemerkt hast, oh, mir tut auf einmal der Fuß weh und dann bist du zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, Frau Wildner, Sie haben ja auch Plattfüße oder hast du
ja,
das?
Ja, genau. Also der Arzt hat es natürlich netter formuliert und eine Fußfehlstellung diagnostiziert, aber genau, okay. Im Wesentlichen... heißt es dann eben Plattfuß.
Aber wie beeinflusst sich das jetzt hinsichtlich des Laufens? Also ich bin jetzt da nicht so bewandert.
Naja, das beeinflusst so ein bisschen den Laufstil und wahrscheinlich sollte ich viel mehr Stabi-Training, als ich das tue. So. Und das ist zum Beispiel eine meiner Schwächen, dass ich auch das gerne vernachlässige.
Ja.
So. Gut, die natürliche Pronation ist so ein bisschen eingeschränkt dann des Fußes. Mhm. Das ist natürlich ein Handicap. Dann daraus folgen oft andere Verletzungsmuster. Genau, aber was machst du? Du versuchst jetzt diese Schwäche natürlich zu beheben.
Ich versuche natürlich Fußgymnastik zu machen, aber...
Aber?
Machst du nicht.
Könnte ich bestimmt häufiger tun. Vielleicht sollte ich bei unserer Challenge mitmachen. Das jeden Tag 15 Minuten lang machen.
Das wäre gut.
Ja.
Machst du das bislang noch nicht?
Nein.
Ach, bin ich denn der Einzige hier? Vorhin hat schon der Chefredakteur, Martin, gesagt, dass er bei unserer Challenge nicht mitmacht.
Ich brauche doch diese Stabi-Challenge nicht. Ich mache doch seit 35 Jahren jeden Tag 8 Minuten Stabi. In der Challenge wird nur gefordert, dass man es 15 Minuten am Tag macht. So flexibel bin ich halt nicht. Es bleibt
dann mach doch zwischen jeder Minute der 8 Minuten eine Minute Pause, dann schon bist du bei 15 Minuten.
Ich habe jetzt schon bei den 8 Minuten die Pausen mitgezählt.
Okay, alles klar. So läuft das.
Ja.
Ja, super. Aber ist ja auch eine Schwäche. Und die haben tatsächlich auch viele. Also, was Ela gerade meinte, eben, dass sie
Konsequenz
aufs Laufen haben, aber na, mit Stabi und Kraft etc. so ein bisschen das schleifen lassen. Mhm. Hört man auch häufig.
Ja, da macht es natürlich Sinn, dass man sich auch für das Drumherum rund ums Laufen genauso einen Plan macht, wie man sich das für das Training eventuell macht. Also, wo man einfach sagt, jeden Dienstagabend mache ich die und die drei Übungen und jeden Donnerstag die anderen drei Übungen. Also einfach wirklich so ein bisschen muss so Stabi auch einem in Fleisch und Blut übergehen. Also ich mache tatsächlich da passt bei mir am besten wirklich, ja, das ist kein Quatsch. Seit Jahrzehnten mache ich abends mein eigenes kleines Stabi-Programm. Und wenn ich das nicht gemacht habe, ist das wie beim Zähneputzen. Dann also wenn ich abends mir nicht die Zähne geputzt habe, fühle ich mich nicht wohl im Bett. Und so geht mir das auch mit diesem Stabi-Programm. Dann kann es durchaus sein, dass ich nochmal aufstehe und noch dieses Stabi-Programm dann machen muss. Also das ist auch der Fall, wenn ich mit nach 4 Bier abends noch Richtung Bett wanke.
So wie gestern?
Auch so wie gestern, genau. Dann lege ich mich erst ins Bett und denke dann, das geht nicht, Martin. Denk bitte an die Crunches und die Liegestützen.
Wirklich?
Und
ja,
das kann aber ich nicht. Ist es dann eine Schwäche, wenn es zwanghaft wird? Man's
ja,
machen
ist eine
muss?
Schwäche.
Ja, es kommt ja auf das richtige Mindset an. Martin macht es dann aus Zwang, ja. weil sein Kopf ja. so tickt.
Tatsächlich.
Und andere machen es aus, ja, ein Tick Gewohnheit ist natürlich auch noch bei. Und andere machen es, weil sie wirklich Bock drauf haben. Also zum Beispiel Christiane, meine Verlobte, bei der ist es so, die hat immer Bock drauf auf Stabi. Die kann sich immer motivieren dazu. Und bei mir ist es wirklich so eine Frage, habe ich Bock drauf? Fällt es mir total leicht. Aber an so einem Tag, wo ich keinen Bock drauf habe, wo ich dann auf der Couch liege und denke, nö und nö, keinen Bock, und dann rede ich mir das so ein, dass ich das Stabi-Training das Schlimmste der Welt ist, dann fühlt es sich auch, wenn ich es dann trotzdem mache, richtig scheiße an. Also mit der richtigen Einstellung müsste man da eigentlich rangehen. So wie ich beim Laufen auch denke, wie ich immer Bock aufs Laufen habe, wo ich ganz, ganz selten mal denke, oh nee, jetzt raus und irgendwie laufen und das Programm durchziehen oder was auch immer. Das habe ich beim Laufen so gut wie nie, beim Stabi-Training fast immer. Und dann läuft es dann auch scheiße.
Ja, da geht es mir ganz genauso. Und deswegen habe ich es einfach fest in meinen Tagesplan. Vorm zu Bett gehen gehört die Stabi zu meinem Leben dazu, habe ich es etabliert. Weil so wie ich es gestern gemacht habe, könntest du es eigentlich auch sein lassen. Da geht es einfach nur darum, ich habe es auch an dem Tag gemacht, aber ne, es gehört einfach dazu. So ein bisschen so eine Regelmäßigkeit, Automatismus. Der ist natürlich hilfreich, wenn man etwas nicht so gerne macht. Und tatsächlich ist natürlich, wenn es darum geht, ich muss mich zum Laufen überwinden, dann könnte man jetzt als allererstes natürlich sagen, na, lass es doch einfach sein. Also das Wichtigste ist, es muss dir Spaß machen. Und eigentlich macht es auch für 99% der Läuferinnen und Läufer da draußen am meisten Sinn, nur dann zu laufen, wenn sie wirklich Lust drauf haben und Spaß daran haben. Gut, jetzt wissen ganz viele, dass natürlich an einem regelmäßigen Lauftraining sehr, sehr viel mehr dran hängt, was ihrem Leben einen Mehrwert auch geben kann, nämlich Gesundheit, was wir schon mal sagten, eine schönere Figur, Stressabbau. Dann muss man sich natürlich auch irgendwelche Brücken bauen, dass man auch an Tagen, an denen man nicht so viel Lust hat, trotzdem laufen geht. Also das ist für mich auch ganz klar, wenn ich so eher der Typ bin, der von der Arbeit nach Hause kommt und dann noch laufen gehen will und sich dann eher so aufraffen muss, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Erste muss sein, so wie ich eben vorm zu Bett gehen mein Stabi-Programm mache, zum 100. Mal ist gesagt, muss das Erste
wann
sein.
Wann machst du eigentlich ein Stabi-Programm?
Ja, abends vorm zu Bett gehen.
Ach so.
Nein, also ich komme nach Hause, weiß, da sitzt auch ein Schweinehund. Dann würde ich definitiv, müsste ein Automatismus sein, ich komme nach Hause, ziehe mir die Sportkleidung an und dann kann erstmal kommen, was will. Dann kann es sein, dass ich mich neben den Schweinehund aufs Sofa setze, aber in meiner Sportkleidung. Denn Gesetz ist, man zieht Sportkleidung, ohne dass man sie genutzt hat, nicht wieder aus. Das wäre, nein, das macht keiner.
Das Gesetz kenne ich nicht.
Doch, doch.
Wirklich?
Ja, das machst du doch nicht. Du hast dir die Sportsachen, die Laufsachen angezogen.
Nee, das ist mir auch noch nicht
wieder,
passiert, aber
ja,
ich kenne diese
und ziehst sie wieder aus, ohne dass du mit ihnen gelaufen bist. Nee, das funktioniert ziemlich gut. Also reinkommen, Laufsachen anziehen, dann kannst du machen, was du willst. Du wirst laufen gehen. Das ist ziemlich klar. Das ist ein so ein kleiner Trick.
Nicht schlecht. Und schon haben wir auch Nutzwert in diesem Podcast. Danke.
Ja, und genau dasselbe eben morgens. Wenn du eher der Morgenläufer, also wenn es nur morgens reinpasst bei dir, das Laufen, dann müssen die Laufsachen neben dem Bett liegen.
Ach so, ich dachte, mit Laufklamotten ins Bett gehen.
Die kannst du auch machen.
Warum eigentlich nicht?
Dann müssen die neben dem Bett liegen und das ist das, was du morgens anziehst. Ob du dir dann noch einen Kaffee machst und ein Müsli isst oder die Zeitung liest. Auch da ist wieder so der Effekt, na, die ziehst du nicht aus, bevor du nicht dich damit einmal auch um den Block bewegt hast. Das so. Und solche Brücken gibt es natürlich jede Menge. Also das Wesentlichste ist auch, wie eben bei dem Stabi-Programm, was ich gesagt habe, wenn ich eher derjenige bin, der sich so zum ersten Laufschritt nicht gut motivieren kann, dann gehört das Laufen in den Terminkalender, wie jeder andere Termin auch. Da muss da drin stehen, mittwochs gehe ich laufen. Und auch ein Terminkalender ist ja so eine Verpflichtung. Also einen Termin einfach nur ausradieren tut keiner. Er trägt ihn dann um. Wenn ich es an dem Tag nicht gemacht habe, dann setzt er sich den wenigstens für den nächsten Tag rein. Also das ist auch, finde ich, so eine Brücke, die einem helfen kann, dann auch ins Laufen zu kommen. Mein Problem ist, das ist eine Schwäche von mir tatsächlich. Ich habe jeden Tag Bock auf dieses Laufen. Und zu einem sinnvollen Lauftraining gehört auch einfach mal ein Ruhetag. Und es fällt mir so schwer, mal einen Tag nicht zu laufen. Und deswegen bin ich jetzt in meinem Lauflebensalter, bin ich tatsächlich auch oft in so einem Übertraining. Also bin nicht mehr frisch bei jedem Lauf. Ich müsste mich einfach mal öfters dazu zwingen, einen Tag nicht zu laufen. Das ist meine Schwäche.
Schreib's dir doch in deinen Kalender.
Und meine größte Schwäche ist, ich hasse Schwimmen und ich hasse Radfahren. Und das wären die wunderbaren Alternativen zum Laufen. Ich hasse sie aber. Ich habe da auch Schwächen. Also ich kann zwar schwimmen und Radfahren, aber ich bin da auch ganz, ganz schlecht drin. Müsste ich halt öfters mal machen.
Ja, aber das wollen wir hier nicht behandeln. Wir wollen ja jetzt hier nicht in einem Lauf-Podcast sagen, dass man seine Schwäche im Schwimmen behandeln soll.
Doch, wir gehen ja so weit, wir sind ja ganz sophisticated.
Sind wir so,
weit? Ja, da sind echt? Wir. Nee, wir sind vor allen Dingen auch so, wie ein Läufer, der nur läuft, das ist nicht gut. Wir sagen ja auch immer, er muss ein Alternativtraining ab und zu Joggen. Mal in seinen in seinen Trainingsplan heute integrieren.
Ich joggen.
Und wenn er nicht schwimmen kann und nicht Radfahren kann wie ich, dann muss er eben, um die Alternativen dann ab und zu mal auch sinnvoll ins Lauftraining einbauen zu können, muss er das eben lernen. Das
ist übrigens auch eine Schwäche von mir. Also ich bei dem Wort Joggen bekomme ich so Pickel.
Warum?
Ich überhaupt nicht.
Warum genau stört dich das
Wort? Ich finde das Wort Joggen ganz schlimm. Also es kommt wieder so weit, es kommt das vor, Schwäche. Dass wenn ich draußen laufe und so eine Mutter mit Kind sagt, Maximilian, komm auf Seite, da kommt ein Jogger.
Was machst
dann
du?
Korrigiere
nein,
ich
bitte.
Nein, das
Ela,
tust du nicht.
Doch, dann sage ich,
Ela,
nein,
hier Läufer. Wird der Podcast abgebrochen. Du hast doch schon Kinder geschlagen deswegen.
Wenn ja die Mütter.
Ach so, hast du schon Mütter geschlagen?
Also nein. Vor Corona natürlich.
Vor Corona, jetzt hält man natürlich so viel Abstand.
Ich
finde das Wort Joggen so schlimm, aber das ist tatsächlich so eine...
Nein,
das, ich kann das auch nicht ablegen.
Deine Schwäche ist dann eher Toleranz vielleicht. Du bist nicht tolerant.
Ich bin's, ja. Nee, doch, ich bin tolerant, aber ich finde, warum joggen? Warum nicht?
Aber
warum
denn nicht joggen? Das Wort klingt doof.
Nee, es ist nicht der Wortklang. Es ist jetzt nicht so, dass das Ding Kreide auf Tafel, das ist so eine körperliche Reaktion, aber es ist, ich finde so, nee, ich sehe mich nicht als Jogger. Das ist einfach so ein Selbstverständnis. Ich sehe mich als Läufer und nicht als Jogger.
Also ich
aber das kann natürlich, da kann niemand dafür. Also jemand, der nicht läuft und jemand sieht, der an ihm vorbeiläuft und den als Jogger bezeichnet, das ist ja keine Beschimpfung oder sonst irgendwas. Aber bei mir läuft es ja immer eiskalt mit dem Rücken runter. Ich mag das einfach nicht. Ich finde, Laufen ist Laufen und nicht Joggen.
Geht mir gar
selbst
nicht so.
Selbst wenn ich langsam laufe und es eigentlich Joggen ist, ja. Sage ich, ich laufe und nicht Joggen.
Ich finde tatsächlich...
Wir kommen vom Thema.
Wir kommen vom Thema ab, aber ich muss das noch zu mein Statement dazu abgeben. Ich finde die Diskussion über Jogger und Läufer und ob es da Unterschiede gibt und welche und so weiter...
Nee, du möchtest nicht. Einfach Best Friend mit jedem sein.
Das will ich auch. Das finde ich auch gut. Das sollten wir alle auf dieser Welt so wollen wie ich. Aber nee, ich finde auch das Thema, auch das Wort Jogging hat für mich gar keinen negativen Beigeschmack. Das ist nur dadurch jetzt negativ geworden, weil eben so viele Leute einen negativen Beigeschmack dabei zu registrieren meinten. Nee, ich finde es.
Ja, deswegen sage ich ja, es ist eine Schwäche. Eigentlich müsste mich das kalt lassen und ich könnte es auch einfach ignorieren, aber ganz oft kann ich es einfach nicht.
Ja, typische, lass uns noch mal kurz zu deinen Plattfüßen dazu kommen. Also Füße, genau, es gibt natürlich...
Wir waren
eigentlich bei der Körperstatik. Nein, wir waren eigentlich auch bei der Körperstatik.
Ja.
Also ich habe nämlich tatsächlich angeboren, schon immer so im unteren Rücken eine Schwäche. Und der habe ich mich früher eigentlich auch sehr, sehr regelmäßig gewidmet und habe das dann später, als ich nicht mehr so ambitioniert gelaufen bin, vernachlässigt. Und ich glaube, das holt mich gerade ein.
Genau, Körperbau. Also es gibt ja nun mal einfach Leute, die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. Das beeinflusst ja auch alles das Laufen.
Ja, und das kann durchaus auch Schwächen mit sich bringen, eine gewisse Körperkonstitution. Ja.
Aber ist das wirklich so? Also gibt es das wirklich? Viele Leute sagen, ja, ich habe schwere Knochen oder ich habe...
Nee, aber sie sagen, ich habe schon immer Rückenprobleme. Mhm. Und natürlich wird das dann beim Laufen auch ein Handicap für sie sein oder irgendwelche Folgeverletzungen mit sich bringen. Klar, dann muss man an den Rücken ran.
Ja, die meisten Schwächen kann man ja bearbeiten. Manche Dinge genau. auch nicht, aber das sind dann ja wirklich genau.
die Ausnahmen. Also muskuläre Disbalancen, die kann man natürlich dann mit einem Stabi-Training am besten abends vorm Zu-Bett-Gehen.
Ja, du machst das nicht gesondert, ne? Du nimmst also so richtig ernst nimmst du das ja dann nicht. Das ist ja dann schon einfach schnell weg. Komm wieder dahin, egal.
Ja.
Ich mache da, glaube ich, ein bisschen das komplexer und aufwendiger und das ist dann
ist auch gut so. Nervig. Eigentlich richtig so, wie du es machst. Nur ich würde es nicht machen. Also entweder so, wie ich es mache oder gar nicht.
Das geht ja für vieles.
Ja.
Wie können wir jetzt Ela und ihren Plattfüßen helfen?
Sie hilft sich ja schon selbst.
Na, eben nicht.
Sie macht Fußkräftigung. Sie weiß genau, was für Übungen sie machen muss. Sie macht sie nur nicht regelmäßig.
Ja, also.
Ja, wir rufen ab jetzt an, jeden Abend. Und? Schon Fußkräftigung?
Jeden Abend vorm zu Bett gehen. Ela, wann gehst du ins Bett?
Früh, ich bin alt.
Wahrscheinlich gehst du.
Ela ist 28.
Am spätesten ins Bett. Wann gehst du ins Bett, Martin?
Ich gehe spätestens, wir sind alle da ziemlich ähnlich. Ich gehe spätestens um 10:30 bin ich im Bett.
Ja, da schlafe ich schon eine Stunde.
Ja, ich auch fast.
Was?
Nein, mehr kommt auch.
Das ist eine Schwäche von euch. Macht ihr denn nicht, feiert ihr nicht eure läuferischen Erfolge dann abends auch
welche,
mal?
Welche Erfolge? Derzeit.
Ja, ihr müsst auch mal, das ist eine Schwäche von euch. Ihr seid da viel zu fokussiert.
Auf was jetzt?
Auf eure sportliche Leistungsfähigkeit.
Nein, gar nicht. Ich schlafe einfach gerne. Okay. Ich liege einfach gerne im Bett. Dafür stehe ich ja dann auch recht vorbei.
Also ich stehe wirklich früh auf und gehe dann halt raus zum Laufen.
Ja, ich laufe ja mittags. Ne? Das ist auch eine Schwäche. Morgens laufen ist echt nicht so mein Ding.
Also ja, so richtig finde ich jetzt,
gerade wenn es dunkel ist. Nee, ist keine Schwäche.
Ich habe keine Schwäche.
Aber sich da aufzuraffen, also da bin ich schon dankbar, wie gesagt, dass ich das mittags machen kann oder abends.
Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, im Laufen ist es wie sonst im Leben auch. Man muss sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein und dann hat man jede Möglichkeit, an denen zu arbeiten. Und das muss man wiederum wollen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche und Wichtigste. Und dann gibt es Menschen, die haben mehr Stärken und Schwächen im Laufen, mehr Stärken als Schwächen im Laufen und Menschen, die haben mehr Schwächen als Stärken im Laufen. Deswegen sitzen wir beide auch hier in dieser Diskussionsrunde.
Wie meinst du das?
Ja, ich wollte nur einfach an den Anfang nochmal anschließen, dass ich eigentlich nur Stärken habe.
Du meinst und selber, dass du eine Schwäche hattest?
Ach so, ja, stimmt.
Nein, zum Beispiel, dass du dich im Marathon nicht verpflegen konntest.
Ja, das war tatsächlich
auch eine Schwäche.
Ja, das war auch
eine Schwäche. Dein Magen hat nicht mitgemacht.
Ja, stimmt. Haben wir das in diesem Podcast schon besprochen?
Nein, das doch, war nicht heute, aber das war schon mal ein Thema hier in diesem Podcast und du hast es in einem anderen Podcast-Format
erzählt, richtig.
Vor kurzem kundgetan, aber ich weiß es natürlich auch so, denn ich weiß alles über dich. Jede
Das ist eine meiner Stärken, zu suggerieren, man würde mich in- und auswendig kennen.
Ja. Eure Blicke machen mir ein bisschen Angst gerade.
Ja.
Ja.
Warum? Das wird ein Nachspiel haben, dieser Podcast. Ja, werde ich mal meine wahren Stärken zeigen. Ich zeige gerade auf meinen Bizeps.
Mit welcher Übung trainierst du nochmal deinen Bizeps? Vor dem Zu-Bett-Gehen?
Mit den Liegestützen.
Dein Bizeps mit Liegestützen?
Den kompletten Oberkörper und Arme. Man muss, wenn man 8 Minuten nur zur Verfügung hat, dann muss man.
Liebe Zuhörer, wenn Sie mal einen Tipp zum Thema Krafttraining, Stabi-Training, wie auch immer, haben möchten, fragen Sie nicht Martin Grüning. Der trainiert mit Liegestütze, nämlich seinen Bizeps.
Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben eigentlich alles nicht gesagt, was man zum Thema sagen
kann. Wir haben alles gesagt, was wir nicht sagen sollten.
Ja, und damit sind wir tatsächlich durch. Das war sie, unsere Folge 34. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns sehr, sehr gerne auf den gängigen Portalen, wo man eben Podcasts findet. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit findet, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wie ihr unseren Podcast findet. Oder schreibt uns das an webmaster@runnersworld.de. Da freuen wir uns auch immer sehr über Feedback von euch. Zu guter Letzt wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Laufen.
weiterhin und sowieso. Und wir hören uns dann hier an dieser Stelle wieder bei der nächsten Folge, Folge 35 dann schon. Wir freuen uns, macht's gut, bis dann.